Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von KKSC, der Podcast für Geschäftsführer, Einkaufsleiter und Supply Chain Leiter von kleinen und mittelständischen Industrieunternehmen. Ja, heute geht es um das Thema ERP-Einführung und Einkaufsprozesse. Natürlich mache ich das mal wieder nicht alleine, sondern es hat sich so eingebürgert, ich muss es einfach sagen, mit so one and only Joshua Weißenberger. Servus, grüß dich Joshua.
Es geht runter wie Öl. Servus zusammen und hi Kiwansch.
Ja, ich sag mal, so ein Podcast ist ja auch immer ein bisschen mit Unterhaltung und soll ja auch ein bisschen mit Spaß verbunden sein. Insofern, ich finde es einen guten Einstieg. Ich würde das mit so one and only Joshua Weißenberger so belassen für die Zukunft.
Ja, okay, dann muss ich mir natürlich noch irgendwas Besonderes für dich einfallen lassen. Schauen wir mal, ob mir da bis nächste Woche was einfällt.
Ja, so rein vom Hierarchiedenken her, weil wir ja so gestrickt sind bei KKSC, müsste das ja höher sein als so one and only. Also da musst du dir schon was überlegen.
The best and only, oder was?
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Und das Thema ERP-Einführung und Einkaufsprozesse heute behandeln wollen. Und wollen wir starten, Joshua, würde ich mal sagen, oder?
Wir gehen rein. Ich habe natürlich auch heute wieder ein paar Fragen dabei. Auch heute wieder spannendes Thema, würde ich sagen. Polarisiert, glaube ich, in dem ein oder anderen Unternehmen und vor allem, denke ich, auch im Mittelstand. Aber schieß doch erstmal los, Kiwansch. Was hast du denn bisher so für Erfahrungen gemacht, einfach im Bereich ERP-Einführung, um da einfach mal so eine gewisse Basis zu schaffen?
Ja, gut, Erfahrung jetzt, wenn man sich das so systemseitig mal anschaut, habe ich in meiner Laufbahn auch mal wirklich mit MS-DOS-basierten Systemen auch schon mal gearbeitet. Hast du oft im Mittelstand, dass irgendwann mal irgendein System eingeführt worden ist und dann wird das irgendwie beibehalten und man hat die eigenen Programmierer im Haus. Aber ansonsten, wenn man mal so über die ERP-Systeme spricht, die in der breiten Masse bekannt sind. Wenn ich jetzt mal so von der Erfahrung her 1 bis 3 aufzählen sollte, dann ist ganz oben SAP, das R3 und vor allen Dingen auch das neue S4HANA. Dann an zweiter Stelle das Windows Dynamics und an dritter Stelle das Thema ProAlpha. Das sind so die Erfahrungen, die ich habe von den Systemen her. Und generell das Thema ERP-Einführung, wenn man jetzt mal über das Thema ERP-Einführung spricht oder ERP-Umstellung, kenne ich eigentlich beide Bereiche. Also ich kenne einmal so das Thema Greenfield-Ansatz und Brownfield-Ansatz, aber halt auch eine komplette Neueinführung beispielsweise vom S4HANA oder aber auch ein Wechsel vom R3 aufs S4HANA. Also so beide Bereiche sind mir halt bekannt. Und generell mal so zum Thema, welche Erfahrung man gemacht hat, gibt es eigentlich so für mich, ich würde mal sagen, so ungefähr 2 bis 3 Punkte, die der absolute Klassiker sind. Und da bin ich echt mal gespannt, was die Zuhörer dazu sagen. Können das gerne mal kommentieren. Also aus Erfahrung kann ich eigentlich immer sagen, der Go-Live wird meist immer verschoben. Das ist der Klassiker. Hängt meist damit zusammen, dass das Business gar nicht die Kapazitäten hat, weil wird ein Projektteam zusammengestellt und dann heißt es ja, die Projektmitglieder werden aus dem Tagesgeschäft rausgezogen und gerade im Mittelstand funktioniert das nie. Das ist immer so das eine Thema, was ich immer im Zusammenhang mit ERP-Einführung aus Erfahrung sagen kann. Dann kann ich sagen, dass die Beratung an sich immer sehr zu wünschen übrig lässt, zumindest seitens der IT-Berater beispielsweise. Da finde ich immer, da ist einfach viel zu wenig bei den IT-Beratern oder bei diesen Systemhäusern, die quasi das ERP-System dann einführen und das Projekt dann führen und begleiten, ist viel zu wenig Prozesserfahrung und operative Erfahrung da. Das habe ich am eigenen Leibe verspürt. Das sind eigentlich so die beiden Klassiker, die ich so aus RP-Einführungsprozessen oder aus RP-Projekten kenne.
Und lass uns mal die Brücke schlagen, ich sag mal, zu unserem Bereich, zum Einkauf. Was hast du da, was die Prozesse vor allem angeht, dafür Erfahrungen schon sammeln können? Gibt es da nochmal Besonderheiten im Einkauf? Nehmen uns doch da ein bisschen mit.
Ja, also ich sag mal so, die ganzen Projekte, die ich bisher da in dem Bereich SAP-Umstellung oder Neueinführung begleitet habe, also ich habe eigentlich Erfahrung im Bereich sowohl als Projektmitglied, als Gesamtprojektleiter, aber auch als Teilprojektleiter. Immer aus dem Einkauf heraus natürlich, ne? Also meine Brille war immer sehr stark. Also wenn ich Teilprojektleitung gemacht habe oder Projektmitglied war, dann war es im Bereich MM. Gut, als Projektleiter, dann ist es halt übergeordnet. Da geht es aber dann mehr ums Projektmanagement. Aber ich kann einfach sagen, dass das große Thema ist eigentlich die Prozesse an sich. Also gerade der Mittelstand hat einfach aus meiner Sicht immer wieder Probleme, überhaupt die Prozesse zu definieren. Also überhaupt, weil du hast halt oft das Problem in solchen Projekten, dass beispielsweise das Ziel ist, das ERP-System im Standard einzuführen. So, aber das heißt ja nicht, dass du nicht deine Prozesse kennen musst, sondern du musst ja schon gucken, ob im Prinzip dieser SAP oder der, jetzt mal unabhängig von SAP, ob der ERP-Standardprozess, ob du damit deine Prozesse abdecken kannst. Ja, jetzt werden viele die Hand heben und sagen, ja, das ist ja eigentlich der falsche Weg. So besonders können ja die Unternehmen gar nicht sein, sondern der Weg muss eigentlich anders sein. Der Berater muss eigentlich sagen, welche Prozesse es im Standard gibt. Und mit dem Standard müssen dann die Prozesse abgebildet werden. Grundsätzlich ist das auch richtig so. Aber da will ich einfach wirklich die Hand heben. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, bin ich vollkommen dabei, bin ich vollkommen d'accord. Also wenn ich schon ein System einführe, ja, wo es vordefinierte oder Standardprozesse gibt, dann muss ich natürlich schauen, dass ich in diesem Standard bleibe. A, um das System nicht einfach zu verbiegen, weil nachher steht da SAP dran, ist es aber gar nicht, weil ich das so schon verbogen habe. Und B, weil ich einfach nicht diese ganzen Kosten verursachen will für die Programmierung und nicht nur die Programmierung, sondern auch das weiterhin das zu betreuen. Aber man muss halt vorsichtig sein. Es gibt doch noch die eine oder andere Spezialität in Unternehmen, wo man vielleicht mit dem Standard nicht zurechtkommt. Also, das kann ich einfach, da werde ich vielleicht für gesteinigt jetzt für diese Aussage, ja, so nach dem Motto, ach, das kann doch nicht sein. Ist aber so, ja. Also, ich kann es aus Erfahrung nur sagen, dass es gewisse Dinge manchmal gibt, die ich im Standard nicht abdecken kann. Punkt, ist so. So. Aber genauso gab es auch Projekte, wo man einfach und Prozesse, die man absolut im Standard abdecken konnte, wo aber der Fachbereich wiederum anderer Meinung war. So nach dem Motto, haben wir schon immer so gemacht, das funktioniert nicht und so weiter und so fort. Also man muss halt beide Bereiche oder beide Seiten abwägen. Aber deswegen ist es auch wirklich wichtig, deswegen habe ich es eingangs gesagt, ich muss meine Prozesse kennen. Und um die Prozesse zu kennen, nicht hier oben, das bringt mir nichts, wenn da ein Mitarbeiter irgendwie in der Abteilung hier oben alles kennt, ja, hier oben alles abgespeichert hat und ich es nirgendwo dokumentiert habe. So, und ich muss vernünftig meine Prozesse dokumentieren. Und dokumentieren heißt nicht hier oben, sondern das heißt tatsächlich schriftlich dokumentiert zu haben, wo ich einfach die Prozesse kenne und nachschauen kann. Und so, nur so, also nur wenn ich das sauber habe, ja, also wenn ich den Ist-Prozess sauber dokumentiert habe, nur dann kann ich sauber auch eine ERP-Einführung vornehmen und vor allen Dingen bewerten, komme ich mit dem Standard zurecht, komme ich nicht mit dem Standard zurecht und so weiter und so fort. Und genau, das ist aus meiner Sicht, was die Einkaufsprozesse angeht, das ist aus meiner Sicht wirklich der Kern. Also wirklich die Einkaufsprozesse dokumentiert zu haben. Dafür muss ich sie natürlich irgendwie auch definieren, ja, wenn das irgendwie so gewachsen ist und ich habe mich nie mit Prozessen beschäftigt und ich habe mich nie damit beschäftigt, mal Prozesse aufzunehmen, die im Flowchart mal zu visualisieren, ja, dann wird das halt schwierig. Aber die Arbeit muss ich einfach machen. Das ist einfach so. Ich habe schon Dinge erlebt, wo man gesagt hat, ja, es ist gar nicht notwendig, wir brauchen auch gar nicht die Prozesse, die werden ja gelebt so und wir müssen jetzt einfach schauen, wir müssen einfach mit der Mannschaft in so eine Fit-to-Standard-Analyse reingeben von dem ERP-System und dann einfach schauen, okay, passt das und passt das nicht. Ich kann, das geht einfach in die Hose. Und wenn hier irgendjemand was anderes behauptet, also wenn hier irgendjemand was anderes behauptet, dann hat der noch nie ein ERP-System eingeführt, zumindest nicht aus dem Fachbereich heraus, ne, aus dem Business heraus. Ich unterscheide ganz klar zwischen der IT und dem Fachbereich, weil, sorry, aber die IT hat einfach recht wenig Erfahrung. Ich will nicht sagen keine, aber recht wenig Erfahrung vom operativen Tagesgeschäft. Ja, und das ist eigentlich so die Erfahrung rund um das Thema Einkaufsprozesse, die ich dann in so ERP Projekten gemacht habe.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Du hattest ja auch gesagt, du hast es schon generell das Projekt aus verschiedenen Positionen, sei es jetzt halt als Mitglied, also wahrscheinlich als Key-User gehe ich jetzt fast mal davon aus, oder als Projektleitung, Teilleitung, wie auch immer, beobachtet. Jetzt hast du sämtliche Brillen auch aufgehabt. Wie würdest du denn empfehlen, vielleicht auch in Richtung IT und Fachbereich, wie würdest du so eine ERP-Einführung organisieren und gestalten?
Also ich fange mal mit dem ersten Begriff an. Und der ist für mich, die Planung muss realistisch sein. So, und warum sage ich realistisch? Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich habe es x-mal erlebt, dass der Go-Live verschoben worden ist. Oder teilweise sogar, dass man in den Go-Live gegangen ist mit einer abgespeckten Variante, nur um diesen Go-Live-Termin einzuhalten, was aus meiner Sicht völlig fatal sein kann, weil ich dann gewisse Prozesse habe, die ich gar nicht abbilden kann und da muss ich manuell eingreifen und da verheizt sich mir einfach die gesamte Mannschaft. Also das ist aus meiner Sicht die schlechteste Variante. Und da ist es aus meiner Sicht mutiger zu sagen, okay, verschätzt, funktioniert nicht, müssen wir aufschieben. Aber es macht ja viel, viel mehr Sinn, die Timeline realistisch aufzustellen. Jetzt auch da wieder werden wahrscheinlich viele sagen, ja, wenn ich mir jetzt das Ziel sehr weit weglege, dann erreiche ich es auch erst spät. Und wenn ich sportliche Ziele setze, dann bewege ich mich eher. Ja, aber deswegen sage ich ja, es soll realistisch sein. Das eine ist das eine Extrem und das andere ist das andere Extrem. Es muss realistisch sein. Und das fängt da schon an. Und da müssen sich wirklich aus meiner Sicht, ich hake immer so auf den Führungskräften rum, aber letztendlich werden sie auch dafür bezahlt und das ist deren Aufgabe. Die müssen diese Struktur sicherstellen, ja, weil wenn ich ein ERP-Projekt initiiere, egal ob es Greenfield, Brownfield, was auch immer es ist, dann muss ich die Projektmitglieder, die dafür verantwortlich sind, da muss ich die aus dem operativen Tagesgeschäft mal mindestens entlasten, aber auch konsequent entlasten. So nicht nach dem Motto, ja, heute mal 30% und morgen mal 50% und vielleicht mal irgendwie mal eine gewisse Zeit mal 100%, sondern ich muss doch eine vernünftige, realistische Timeline aufstellen. Was brauche ich an Personal dafür? So, und welche Personen sind es? Und den muss ich einfach diese Kapazität muss ich einfach sicherstellen. Und dafür bin ich dann als Führungskraft, in dem Fall beispielsweise als Einkaufsleiter, wir gucken immer aus der Brille aus dem Einkauf, für verantwortlich. Und dann muss ich frühzeitig gucken, wie ich die Aufgaben umverteile. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich habe es am eigenen Leibe gespürt im Angestelltenverhältnis, als ich in so einem Projekt drin war. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du als Projektmitglied da reingehst mit der ursprünglichen Planung, dass du aus dem Tagesgeschäft rausgezogen wirst und sitzt dann auf einmal in dem Projekt drinne und musst nebenbei noch irgendwie das Tagesgeschäft sicherstellen. Das funktioniert nicht. Ja, ich meine, ich habe das so oft gesehen, dass dann oben welche sitzen, ja, es geht nicht, das können wir uns nicht leisten, wir können die Leute nicht aus dem operativen Tagesgeschäft. Ja, sorry, dann hört auf, eine ERP-Einführung zu machen. So. Also dann geht, das, ich weiß, dass man es nicht hören möchte. Ne? Es ist ja oft immer so, ja, das Tagesgeschäft muss ja vorangehen, Kundenaufträge und so weiter und so fort. Ja, aber dann funktioniert es nicht. Da macht ihr eine Bauchlandung einfach. Ich habe es selber am eigenen Leibe erlebt, wie das in die Hose gehen kann. Also das ist für mich wirklich der, da geht es schon los. Eine realistische Planung von der Timeline und eine realistische Kapazitätsplanung. Das geht aus meiner Sicht einher. Klar, je mehr Kapazität ich da reinpacken kann, desto schneller komme ich voran und umgekehrt. Aber das ist wirklich der erstmal der Grundsatz. So, und dann ist es aus meiner Sicht, da ein vernünftiges Projektmanagement aufzusetzen, wo ich einfach ein ganz oben den Lenkungskreis habe. So, und der Lenkungskreis sollte aus meiner Sicht einmal aus jemandem bestehen, der aus dem Business kommt, ja, also im operativen Business kommt. In der Regel der Geschäftsführer, Standortleiter, wie auch immer. Und dann einen zweiten Kopf aus der IT, also der IT-Leiter oder je nachdem, wie die Strukturen quasi in dem Unternehmen sind. Und ich würde in diesen Lenkungskreis, würde ich auf jeden Fall auch den Projekt, also den übergeordneten Projektleiter, Verantwortlichen oder manche nennen es ja auch Programmleiter, aus dem Implementierungshaus mit reinsetzen. Weil das sind diejenigen dann, die ganz oben sind, die den Hut quasi für das ganze Projekt haben. Und darunter gibt es die Projektleitung. Die Projektleitung sollte aus meiner Sicht dann halt auch aus jemanden aus dem Business bestehen und dann natürlich einer aus der IT, also aus der eigenen. Und dann quasi noch einen dritten Projektleiter, der vom Implementierungshaus kommt. So, und die drei berichten dann an den Lenkungskreis. So, das ist mal so die obere Stufe. Und warum ist es wichtig, dass ich immer diesen Doppelkopf habe? Weil die IT und das Business, die haben in der Regel unterschiedliche Interessen und Vorstellungen auch und Erfahrungen. So, und das muss sich ausnivellieren quasi, ja. Und klar, die IT guckt da ganz anders drauf. Die IT hat eine andere Brille und das Business hat einfach eine andere Brille. Und das muss einfach, deswegen muss das einfach, muss da einfach quasi durch die Diskussionen, die da entstehen und so weiter und so fort, muss das Richtige bei rauskommen. Deswegen immer der Doppelkopf halt, ne? Ja, und darunter gibt es aus meiner Sicht einzelne Module, die du implementieren musst. Beispielsweise SD für den Bereich Vertrieb, dann hast du MM, das ist dann das ganze Thema Einkauf und so weiter. Dann hast du PP für Produktion, Produktionsplanung, QM, Logistik, also die einzelnen Module. Und innerhalb der Module musst du einen Teilprojektleiter sitzen haben. Und du musst halt tatsächlich einen Key-User, also der zukünftige Key-User muss da noch mit rein. Und je nachdem, wie umfangreich das Projekt ist, müsstest du eigentlich auch noch ein Projektmitglied quasi haben, der dann mit im Projekt arbeitet, dann halt auch testet und so weiter und so fort. Und von der Abstufung her ist es dann so, klar, wollen wir gar nicht drüber diskutieren, dass der Lenkungskreis, der wird natürlich nicht freigestellt, weil der muss ja nur berichtet werden und Entscheidungen treffen. Die Projektleitung muss freigestellt werden. Eine Projektleitung kann nicht nur operatives Tagesgeschäft machen und die Projektleitung machen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung hier mal so sagen. Das funktioniert nicht. Ab der Ebene muss freigestellt werden, zu 100% freigestellt werden, weil wenn man dann mal sagt, 80%, 20% operatives Tagesgeschäft, ja, korrigiert mich gerne, liebe Zuhörer, aus 20% werden auf einmal 50, 60, 70 und dann steht man da, dass man eher Tagesgeschäft macht als die Projektarbeit. Also Projektleitung ist freizustellen. Dann darunter die Teilprojektleiter und der Key-User. Die müssen in Summe, da muss in Summe eine FTE quasi freigestellt sein. Und das Projektmitglied, ich sag mal, je nachdem, in welcher Phase man sich befindet, aber auch mal zumindest zu 50%. So, so dann habe ich da irgendwo anderthalb FTEs pro Bereich sitzen, also pro Modul. Das tut weh, gerade im Mittelstand. Das weiß ich, dass mal eben so, ich sag mal, in der Abteilung Einkauf mal eben so anderthalb bis zwei Person rauszuziehen. Und in der Regel ist das ja, wenn man einen realistischen Timeline macht, ist ja so ein Projekt größer als 12 Monate. Also 12 Monate ist mal so das Mindeste. Und das tut natürlich weh, ist so. Aber es funktioniert einfach nicht anders. Also beim besten Willen, alles, was wir hier erzählen würden, es funktioniert nicht. Und ich sage ja immer, in so Projekten, man muss sich ehrlich machen. So, und da nützt es nichts zu sagen, ach, wir können auch mit einem und 0,75 und nur wie auch immer. Nein, funktioniert halt eben nicht. Es ist einfach so. Man hat so oft schon erlebt, dass das nicht funktioniert. Genau, also so, das wäre für mich die Organisation für die Einführung eines RP-Systems. Und dann finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, es ist notwendig, jemanden zu haben in den Teilprojekten, der die Brücke zwischen IT und Business schlagen kann. Das kann jetzt ein interner sein. Also wenn man wirklich jemanden in seinen Reihen hat, der von außen kommt, der vielleicht auch nicht relativ lange im Unternehmen ist, der noch frischen Wind quasi hat oder eine andere Brille hat, weil er andere Unternehmen oder aus einem anderen Unternehmen kommt und kennt, der muss aber unbedingt, am besten ist das der Teilprojektleiter, der muss aber unbedingt Erfahrung in der Einführung von ERP-Systemen oder zumindest in der Umstellung von ERP-Systemen haben. Weil ich habe es so oft erlebt, die IT-Beratung spricht einfach eine andere Sprache als das Business an sich. So, und manchmal wird zwar über das Gleiche gesprochen, aber irgendwie nicht richtig verstanden, das muss man so sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich es eben erwähnt habe, in den Teilmodulen ist natürlich immer noch ein IT-Berater vom Systemhaus natürlich zu implementieren. In der Regel ist es ein Senior und ein Junior. Das ist dann für die Bereiche MM, PP, SD und so weiter, ist natürlich dann immer analog zu der eigenen Mannschaft dann nochmal die externe Mannschaft drin. Und ich würde diese Brücke, entweder ist das tatsächlich dieser Teilprojektleiter im Modul, wenn ich das aber nicht habe, es ist ja oft so, dass man in den eigenen Reihen diese Erfahrung nicht hat, da muss ich mir einen externen Prozessberater noch mit reinnehmen. Der muss ja nicht zu 100% in dem Projekt drin sein, aber zumindest mal in Teilzeit, sage ich jetzt einfach mal, ja, vielleicht 25% oder so, einen Prozessberater drin haben für die einzelnen Bereiche, der einfach wirklich schaut, okay, das, was das Business braucht, kommt das bei der IT-Beratung an, und die IT-Beratung, was die da im System vorschlagen und installieren, kann wirklich das Business auch mit diesem Prozess arbeiten und leben. So, und das muss wirklich einer sein, der da die Brücke schlägt. Wenn diese Brücke nicht gegeben ist, dann kann ich sagen, dann geht es einfach schief, dann funktioniert das nicht. Und das Erwachen kommt erst nicht beim Testen. Viele sagen, ja, testen und dann beim User Acceptance Test am Ende, dann kommt das alles zum Vorschein. Nee, kommt nicht zum Vorschein. Kann zum Vorschein kommen, aber in der Regel nicht, weil du spielst ja immer vorbereitete Fälle durch. Und die Praxis, ja, da geht es nicht nur vorwärts, da geht es auch mal zurück, da geht es auch mal nach links und da geht es auch mal nach rechts. Und da musst du wirklich jemanden haben, der die Erfahrung hat und das wirklich beurteilen kann und sagen kann, alles klar, man hat an alles gedacht, das funktioniert oder das funktioniert halt nicht. Und deswegen kann ich wirklich klar dazu raten, das ist ja auch teilweise, was ich in Projekten mache bei Mandanten, dieses Thema Einkaufsprozessberatung einfach wirklich da zu schauen, funktioniert das, was sich das Implementierungshaus da vorstellt, funktioniert das, beziehungsweise das, was das Business fordert, ist das überhaupt sinnvoll und notwendig, ne? Oder kann man es hier irgendwie anders im Standard beispielsweise abwickeln? Und das ist mal so die Organisation. Ziemlich umfangreich, jetzt habe ich ziemlich viel gesagt, ist aber auch ein Riesenprojekt, nicht nur vom Budget her, sondern auch von der Manpower her, das ist einfach so, ne?
Absolut. Und du hast ja auch gesagt, der Zeitraum am Minimum 12 Monate, eher darüber. Also deswegen, das ist einfach ein großes Projekt, das kann man nicht wegdiskutieren. Mhm. Kannst du, weil wir gerade bei dem Thema eigentlich sind, das passt, kannst du nochmal genau eine Linie ziehen? Wo ist jetzt der Unterschied? Und auch von den Aufgabengebieten her, von dem IT-Berater und dem Prozessberater. Also dass du da nochmal so ganz genau abgrenzt, wo auch die Zuständigkeiten und auch, ich sage jetzt mal, die Expertise auch liegt, ne?
Genau. Also die Kernexpertise von dem IT-Berater, also oftmals, das ist ja immer das, was falsch verstanden wird von Unternehmen, wenn die dann sich das Beratungshaus reinholen. Das ist ja in der Regel der Implementierungspartner, also der IT, das IT-Beratungshaus, ja. Und da hast du natürlich den beispielsweise den Senior MM und den Junior MM Berater und die haben ganz klar die IT-Brille auf. Die kennen sich in dem jeweiligen ERP-System aus. Die können das Customizing vornehmen in der Regel. Manche auch die Programmierung, wenn ich, also dazu muss man eins wissen, ich bewege mich im Standard, solange ich das Customizing nicht verlasse. Dinge, die ich im Customizing nicht im System einstellen kann und sage, okay, das reicht mir halt nicht aus, sondern ich brauche eine andere Lösung und gehe dann in eine Programmierung, ab da bin ich nicht mehr im Standard. Das Customizing, im Hintergrund die Tabellen einstellen und so weiter, das ist noch ein, aus meiner Sicht noch ein ERP-Standard. So. Und das ist eigentlich so der Bereich, den der IT-Berater abdeckt. Klar berät er dich auch in Prozessen, aber immer aus der Brille seines ERP-Systems. Der kommt einfach aus dem ERP-System im Grunde genommen. Der kennt sich in seinem ERP-System aus, der weiß, welche Standardprozesse dort abbildbar sind. Der weiß mit Sicherheit auch, weil er es ja nicht zum ersten Mal macht, wie das in anderen Unternehmen gelaufen ist. Aber der hat nicht die Businessbrille auf, weil der in der Regel auch, ist ja auch ein ganz anderer Typus von Mensch, sage ich mal, der das macht, weil der in der Regel auch nicht aus dem Einkauf, aus dem operativen Einkauf kommt. Und meiner Meinung nach sind die Berater Gold wert, die beides halt können, ne? Also die aus dem operativen Business kommen und dann sich irgendwie weitergebildet oder wie auch immer haben in dem Bereich IT, ERP und beides halt können, sowohl Prozesserfahrung haben, als auch das ganze Thema IT-Beratung können. Die sind halt Gold wert, weil die beides halt abdecken können. Die kennen das ERP-System und die wissen, wie realistisch es ist, wenn der Einkäufer da sitzt und dir erklärt, okay, das und das funktioniert nicht im Standard, weil das und das und das. Der kann sofort abschätzen. So. Das fehlt halt in der Regel bei dem IT-Berater. Und das ist halt der große Unterschied zwischen dem Prozessberater. Der Prozessberater geht nie ins Customizing. Klar, kenne ich mich jetzt beispielsweise auch aus mit Stammdaten. Du kannst in der Disposition, also im operativen Einkauf beispielsweise mit Stammdaten, ist ja auch eine Art Customizing. Da kannst du natürlich auch gewisse Dinge einstellen. Aber der Prozessberater geht nie so tief rein, dass der im Hintergrund irgendwie Tabellen einstellt oder sowas. Also das ist ein klassisches, und Programmierung sowieso nicht. Aber der Prozessberater, der kommt, hat die Businessbrille auf, kennt aber auch die ERP-Systeme und kann dann quasi genau feststellen und beraten und quasi beurteilen, zu sagen, alles klar, liebe Business-Abteilung, du erzählst jetzt zwar, das funktioniert nicht im Standard, wir müssen so und so machen, weil unser Prozess halt so speziell ist, ja, und der Prozessberater sagt dem dann, ja, ihr habt es aktuell so speziell gemacht, aber wir können es auch in dem Standard machen und dann funktioniert das halt auch und das kann der Prozessberater halt sehr gut abdecken. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Und das ist halt quasi die Brücke aus meiner Sicht, die ich da eben schon beschrieben habe, im Grunde genommen. Ne?
Ja, sehr gut. Also ich glaube, das hat auf jeden Fall auch nochmal geholfen, um das auch wegen einordnen zu können, ne? Für die eigenen Projekte, die da vielleicht anstehen.
Ja, also ich kann da gerne mal einmal ein Praxisbeispiel gerne. Einmal quasi anbringen. Und zwar, da ging es tatsächlich um eine ERP-Einführung. Im Bereich MM, wo ich auch mit beteiligt war. Und ja, es war ganz klar, haben wir im Bereich, also im Teilprojekt MM, ganz klar aufgezeigt und gesagt, es funktioniert nicht. Liebe Projektleitung, dieser Standardprozess, in dem Fall war es SAP S/4HANA, wird das nicht abdecken können. Die Anforderungen, also die Produkte, also die Stücklisten, die wir haben mit den einzelnen Stufen, den Lohnbearbeitungsstufen mit extern und so weiter, das funktioniert leider nicht mit dem Standard. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder verzichten wir quasi auf die Abwicklung dieser Aufträge, was einfach nicht funktionieren kann, ja, weil ich einfach im Grunde genommen diese Leistung einkaufen muss. Oder aber das IT-Haus muss uns aufzeigen, wie wir das systemseitig lösen können. Entweder ist es ein Zusatzmodul oder ist es eine Programmierung, was auch immer. Das ist ja wieder nicht die Aufgabe vom Business, sondern das ist dann wiederum die Aufgabe von dem IT-Beratungshaus, diese Anforderungen aufzunehmen und zu schauen, wie kann ich das im System abbilden. Und man hat es zur Kenntnis genommen. Man hat dann noch einen zusätzlichen Prozessberater auch noch mal reingenommen in das Projekt. Wir haben uns das angeschaut, das analysiert, waren alle der Meinung, nicht nur der Meinung, sondern haben es dargelegt, dass das in dem Standardprozess einfach nicht funktioniert. Jetzt muss man dazu sagen, dass es ein Teilprozess war, ja? Also jetzt nicht, dass man gesagt hat, man muss das ganze S/4HANA MM da umbauen. Aber es ist ein großer, wichtiger Punkt gewesen. Und ja, da ist man dann irgendwie auf die Idee gekommen, nicht auf das Teilprojekt MM zu hören. Und man ist dann in den Go-Live gegangen mit dem Standardprozess. Und ja, der Go-Live war dann durchgeführt und der Aufschrei war dann relativ groß, ne? Mhm. Das ist einfach so, weil du hast dann auf einmal, gehst in so ein System, du hast sowieso Unsicherheiten in der Mannschaft. Und wenn dann gewisse Dinge mal gar nicht funktionieren, und du manuell überall eingreifen musst, das ist halt tödlich. Und ja, das ist wirklich, also aus meiner Sicht, da kann ich ganz klar den Rat geben, wenn die Fachabteilung, also wenn das Business aufzeigt und sagt, liebe Projektleitung, dieser Standardprozess funktioniert nicht, dann muss ich als Projektleitung hinhören. Ich muss es nicht hinnehmen, ich muss aber hinhören und ich muss wirklich alles dran setzen, das zu beurteilen, also objektiv zu beurteilen oder beurteilen zu lassen, mit einem Prozessberater beispielsweise. Ja. Und wenn dann das Ergebnis ist, es funktioniert nicht im Standard, dann muss ich auch den Mut haben und das umsetzen oder eben den Go-Live aufschieben und dann quasi das umsetzen und dann in den Go-Live gehen. Aber ich kann nicht das ganze Thema analysieren lassen, bewerten lassen und dann am Ende sagen, ja, wir machen es halt trotzdem. Ja, kann ich machen. Da kommt aber nichts Schönes bei rum halt. Ne? Also du merkst schon, ist schon für mich auch ein interessantes und emotionales Thema. Ich finde diese ERP-Projekte immer auch, man muss auch ehrlich sagen, sehr, sehr stressig auch und sehr zermürbend auch, weil da einfach die Timelines dahinter und das ist wirklich, ist nicht ohne für die gesamte Organisation nicht, für das Beratungshaus nicht, für die Prozessberater nicht. Das ist schon sehr, sehr, das nimmt schon einen sehr emotional mit, sage ich mal, solche Projekte, ne? Weil davon auch ziemlich viel abhängt, ne? Und da steckt halt letztendlich auch immer sehr, sehr viel Arbeit dran. Ja, genau, das dazu. Okay.
Ja. Ja, so ein Praxisbeispiel ist doch immer noch super, um das Ganze auch wirklich zu veranschaulichen. Doch, absolut. Ich bin jetzt auch tatsächlich schon ziemlich am Ende. Ich habe eine Frage noch im Gepäck, Kivansch. Du hattest zwar schon ein, zwei Sachen gesagt, aber was sind denn, nochmal vielleicht so zusammenfassen, was sind vielleicht die Knackpunkte und auch No-Gos in einem ERP-Projekt, die man wirklich unbedingt auf dem Zettel haben muss?
Ja, gibt für mich drei No-Gos. Eigentlich habe ich sie schon genannt. Erstens, unrealistische Zeitplanung. Ja, das geht immer in die Hose. Zweitens, Mitarbeiter zunächst mal zu suggerieren, dass die freigestellt werden und am Ende des Tages es nicht zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Und drittens, wirklich entweder Mitarbeiter haben, die ERP-Einführungserfahrung und Prozesserfahrung haben, oder aber das wirklich extern sich einkaufen, weil ansonsten funktioniert das nicht. Das sind für mich die drei Dinge, die sehr wichtig sind und gleichzeitig No-Go sind, wenn man es halt nicht macht. Also ich denke mal, damit hätten wir den Abschlusssatz mal on point gebracht, für heute zumindest.
Kurz und knackig am Ende nochmal zusammengefasst, perfekt. Wie gesagt, ich bin durch mit meinen Fragen. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, Kevansch.
Ja, war ein emotionales Thema irgendwie auch. Ein spannendes Thema. Ich hoffe, ich konnte ordentlich Input geben. Und da würde ich mich einfach auch bedanken. Hat mir auch Spaß gemacht. Bis demnächst. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.